NDR Info. Echo des Tages.
Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Uns beschäftigen unter anderem folgende Themen: Trauer um Wolfgang Clement, der ehemalige Wirtschaftsminister und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist heute früh in Bonn gestorben. Wir schauen auf die Stichwahl in 130 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. US-Präsident Trump will eine erzkonservative Richterin an den Supreme Court bringen. Noch vor der Wahl hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Wir schauen außerdem auf die Lage in Bergkarabach und in Belarus und am Ende der Sendung im Sport unter anderem auf die Niederlage vom FC Bayern München gegen Hoffenheim. Superminister, Mann mit Überzeugungen, streitbarer Politiker, das sind nur einige Begriffe und Äußerungen, die im Gedenken an Wolfgang Clement heute gefallen sind. Clement, der 7. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen war und dessen Namen untrennbar von der Agenda 2010 und Hartz IV steht, ist heute Morgen im Alter von 80 Jahren im Kreise seiner Familie in Bonn gestorben. Kurz nach seinem Geburtstag im Juli war bekannt geworden, dass er an Lungenkrebs litt. Dietmar Dörner mit einem Nachruf.
In Bonn, dort wo er zuletzt gelebt hatte, bekam Wolfgang Clement 2010 den Preis, der möglicherweise am besten zu seinem Naturell passte, das Bröcke-Männchen. Bonner Journalisten verleihen es nur an Persönlichkeiten, die sich nicht darum kümmern, ob sie der Mehrheit gefallen, die stur sind und auch gegen den Strom schwimmen. Und genau das machte Wolfgang Clement gerne, erinnert sich WDR-Redakteurin Sabine Scholt.
Der war schnell, der war schlau, der war entschlossen und von all dem immer etwas mehr als alle anderen. Der stand enorm unter Druck, unter Strom. Der war von seinen Mitarbeitern respektiert, aber nicht geliebt. Und der war ein Meister darin, sich Gegner zu machen. Und ich glaube, das hat er sogar noch genossen.
Streitbar war er. Gegen Journalisten, die ihm ins Wort fielen.
Ja, lassen Sie mich mal aufhören. Hören Sie mir mal zu. Sie sind doch wohl nicht zu retten. Sie glauben doch nicht mehr ständig hier dazwischen quatschen zu können. Was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?
Aber auch auf SPD-Parteitagen gegen die eigenen Parteifreunde.
Ich weiß, dass vom Kündigungsschutz viele Anwälte leben. Aber ist das der Sinn des Kündigungsschutzes, muss ich doch fragen, Genossinnen und Genossen. Das ist nicht der Sinn des Kündigungsschutzes.
Seine Eigenständigkeit, sein Ehrgeiz und sein Siegeswillen hingen vermutlich auch mit seiner Kindheit zusammen. Während des Zweiten Weltkriegs, 1940 in Bochum geboren, wuchs Clement in einer Familie auf, in der Streicheleinheiten selten waren, erinnert sich Wolfgang Clement in einem Interview.
Es war sehr viel Druck dahinter und man hat schreckliche Angst gehabt zu versagen. Zu versagen hieß also, sitzen zu bleiben. Ich war mal kurz davor, ganz früh auf der höheren Schule. Das war entsetzlich, ich will es gar nicht mehr beschreiben. Das hat mich geprägt, so etwas. Das hat das Verhältnis zu meinem Vater sehr stark geprägt. Damals, da war ich 12.
Nach dem Jurastudium 1966 heiratete Wolfgang Clement seine Freundin Karin. Zusammen bekamen die beiden 5 Töchter. Wolfgang Clement ging zunächst nicht in die Politik, sondern zu den Medien. Er machte eine klassische Ausbildung bei der Zeitung, der Westfälischen Rundschau in Dortmund. Der politische Aufstieg begann für Wolfgang Clement, als er 40 Jahre alt war. Clement wurde Sprecher des Bundesvorstandes der SPD in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Später Chef der Staatskanzlei bei NRW-Ministerpräsident Johannes Rau in Düsseldorf. 1998 übernahm er dann selbst dessen Amt, wurde Ministerpräsident von NRW.
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
So wahr mir Gott helfe.
So wahr mir Gott helfe.
4 Jahre lang, bis 2002. Dann lockte die Bundespolitik. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder holte Clement nach Berlin. Clement wurde Bundesarbeits- und Wirtschaftsminister, leitete das sogenannte Zukunftsministerium.
Eine Aufgabe, die ich übernehme, die erfülle ich mit Haut und Haaren. Also da bringe ich alles ein, was ich habe. Sonst würde ich eine Aufgabe nicht übernehmen. Aufgaben, die ich nur nebenbei erledigen kann, die mache ich nicht.
2005 war Ende mit den politischen Ämtern. Dafür begann so richtig Streit mit seiner SPD. Der passionierte Jogger Wolfgang Clement verscherzte es sich mit seiner Partei. Clement forderte dazu auf, die hessische SPD-Ministerpräsidentenkandidatin Ypsilanti nicht zu wählen, weil sie keine Atom- und Kohlekraftwerke wollte. Seine Aussage wurde Clement als Lobbyismus ausgelegt. Er war Aufsichtsratsmitglied des Kohleriesen RWE. Die SPD wollte ihn rausschmeißen, was ihn, zumindest öffentlich, nicht sonderlich berührte.
In meinem Alter fürchtet man nicht mehr so viel. Und die Partei muss sich klar werden, die Schiedskommissionen müssen sich klar werden, wie man mit Menschen umgeht, die eine Meinung haben.
Nach langem Streit erteilte das Parteischiedsgericht Wolfgang Clement eine Rüge. Clements Konsequenz, er trat aus der SPD aus und war nun ab und zu bei der FDP zu sehen. Vielleicht auch, um ein wenig zu provozieren. Das gehörte bei Wolfgang Clement Clement bis zum Schluss einfach dazu.
Ein Nachruf von Dietmar Dörner. Und viele Weggefährten Clemens haben sich heute geäußert. Franka Welz aus dem Hauptstadtstudio fasst politische Reaktionen zusammen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Wolfgang Clement in einem Kondolenzschreiben an dessen Witwe als überzeugten und überzeugenden Demokraten, der das Zeitgeschehen mitgeprägt habe. Bundeskanzlerin Merkel hob Clemens bleibende Verdienste sowohl als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen als auch als Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hervor. Clement habe viel dazu beigetragen, notwendigen wirtschaftlichen Strukturwandel und die Belange der arbeitenden Menschen miteinander in Einklang zu bringen. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte in Berlin, Wolfgang Clement sei ein aufrechter und streitbarer Demokrat gewesen.
Insbesondere als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen war ihm sehr bewusst, dass wirtschaftlicher Strukturwandel immer mit der Dynamik nach vorne, aber auch mit der sozialen Abfederung einhergehen muss, ganz im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft.
Der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans bezeichnete Clement als Macher, mit dem es nicht immer leicht gewesen sei, und würdigte dessen Einsatz für Ausbildungsplätze als beispielhaft. Für den einstigen SPD-Chef Franz Müntefering hat Wolfgang Clement auf Bundesebene
mitgeholfen, das Land ein bisschen aus der Erstarrung zu lösen und besonders am Arbeitsmarkt und für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft etwas zu tun. Das war sein großes Anliegen und ich denke, er hat manches davon auch erreicht.
Seinen Respekt bekundete auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier von der CDU, der erklärte:
Wolfgang Clement hat sich um unser Land verdient gemacht. Er hat als Wirtschaftsminister die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufstieg der letzten 15 Jahre mitgelegt. Das wird unvergessen bleiben.
FDP-Chef Christian Lindner bezeichnete Wolfgang Clement als durchsetzungsstarken Politiker, der viel für Deutschland erreicht habe, um dann eine andere Seite Clemens hervorzuheben.
Ich persönlich trauere um einen liebenswürdigen, einen herzlichen Menschen, der oft Rat gegeben hat. Insofern verlieren wir heute nicht nur einen großen Politiker, sondern wir verlieren auch einen väterlichen Freund.
Die Grünen-Fraktionschef Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter würdigten Clement als Vollblutpolitiker, der leidenschaftlich für seine Überzeugungen gekämpft habe. Clement habe dabei auch in Kauf genommen, mit seinen Positionen anzuecken. Angeeckt mag er sein. Gleichgültig ist Wolfgang Clement im politischen Berlin niemandem gewesen.
Und zugehört hat schon Stefan Lauscher, denn in Clemens Heimatland Nordrhein-Westfalen gab es heute in mehreren Städten, darunter auch Clemens Wohnort Bonn, Stichwahlen. Zur Erinnerung, bei den Kommunalwahlen vor 2 Wochen hatte es ja nicht überall klare Sieger gegeben. Stefan Lauscher, wie ist denn der Tod von Wolfgang Clement bei den Wählern aufgenommen worden?
Naja, er war viele Jahre Minister, dann Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, bevor er in die Bundespolitik gewechselt ist. Natürlich hinterlässt so etwas Spuren. Er hat viele Modernisierungsanstöße gegeben, NRW. Nicht mit allen war er erfolgreich, das muss man schon auch dazu sagen. Er war auch nicht der große Charismatiker. Vielleicht können wir uns ganz kurz ein paar Stimmen anhören aus seiner Heimatstadt Bonn. Da haben viele gute Erinnerungen an ihn.
Dass er mit der SPD gebrochen hat, das fand ich nicht so erquickend. Das war nicht nötig. Politischer Mensch, wie er sein Leben lang war.
Ist ja schon eine Weile her. Eigentlich durchaus positive Erinnerungen habe ich an ihn. Es war ja ein guter Politiker. Doch, tut mir auch leid.
Ja, ein integrer Politiker, um den es einem leid tut.
Man hat ihn ab und zu am Rhein gesehen, wenn er spazieren gegangen ist. War noch einer der Politiker, denke ich, die zu ihrem Wort standen.
Ja, der Oberbürgermeister von Bonn hat vor ein paar Minuten gesagt, Clement war auch immer ein Streiter für die Stadt Bonn. Die ganze Stadt trauert um ihn.
Und dann schauen wir jetzt mal auf die Kommunalwahlen heute. Die dürften ja besonders spannend in Düsseldorf und in Dortmund gewesen sein. In beiden SPD-regierten Städten haben CDU-Herausforderer Chancen. Auch Aachen, Bonn, Münster, wie gesagt, stehen im Fokus. Dort könnten grünen Kandidaten zum Zug kommen. Und dann gab es auch gegenseitige Wahlempfehlungen. Interessanter Schulterschluss. Stehen jetzt die Zeichen auf Schwarz-Grün vielerorts?
Naja, zumindest kann man darin erkennen, die Grünen sind zu einer nicht mehr zu übersehenden politischen Kraft geworden. Die Zeiten, als CDU und SPD das alles unter sich ausgemacht haben, sind definitiv vorbei. Die Grünen haben mittlerweile die Kraft, entweder sich selbst an die Spitze zu setzen, die Beispiele haben sie genannt, Aachen, Bonn, Münster, oder sie sind in der Rolle des Königsmachers. Das ist nicht überall schwarz-grün, aber in der Tat auffällig häufig schwarz-grün, in Köln zum Beispiel, in Düsseldorf, in Dortmund, und das ist ein Muster. Ich denke, das werden wir in der nächsten Zeit noch häufiger erleben und nicht nur bei Kommunalwahlen.
Bis 18 Uhr konnten ja die Stimmen abgegeben werden. Gibt es denn schon Orte, wo sich wirklich ein Ergebnis schon jetzt ablesen oder auch verzeichnen lässt?
Ja, noch keine Endergebnisse natürlich, aber interessante Zwischenergebnisse. Dortmund, da ist die Hälfte der Wahlkreise ausgezählt und die SPD liegt vorne mit 54-45%. Also das scheint doch nochmal gut zu gehen für die SPD. Düsseldorf, die SPD knapp vorne, aber das wird noch spannend, ist noch nicht gelaufen. Aachen, das wird wohl tatsächlich an die Grünen gehen. Ein weiter Vorsprung für die grüne Oberbürgermeisterkandidatin und Hamm. Die SPD überraschend weit vorne, ich würde sagen uneinholbar vorne. Das wäre dann tatsächlich ein Machtwechsel von der CDU zur SPD.
Soweit Live-Eindrücke und Informationen von Stefan Lauscher. Herzlichen Dank von der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Die Entscheidung sowie ihr Zeitpunkt sind umstritten. US-Präsident Trump hat die konservative Bundesrichterin Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin nominiert. Sie soll nach dem Tod der Liberalin Ruth Bader Ginsburg den frei gewordenen Platz am obersten US-Gerichtshof, dem Supreme Court, einnehmen. Und das noch vor der Wahl Anfang November. Petra Mittermeier.
Der US-Senat muss Barretts Nominierung bestätigen, nach einem Anhörungsverfahren, das etwa 2 Wochen dauern wird. Es soll nach Angaben aus dem Justizausschuss Mitte Oktober beginnen. Damit könnte Trump seine Kandidatin für den Supreme Court noch vor der US-Präsidentenwahl am 3. November durchsetzen. Im Senat haben seine Republikaner die Mehrheit. Und mit Amy Coney Barrett würden die Konservativen am obersten Gerichtshof dann 6 der 9 Richterinnen und Richter stellen. Sie werden auf Lebenszeit ernannt und haben auch das letzte Wort bei Grundsatzfragen zu Einwanderung, Waffenrecht und Diskriminierung. Barrett ist derzeit Bundesrichterin in Chicago, überzeugte Katholikin und strikte Abtreibungsgegnerin. Das macht sie in erzkonservativen Kreisen beliebt und damit verkörpert sie das Gegenteil der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg. Die Demokraten wollen Barrett aber auch deshalb verhindern, weil sie um die unter Trumps Amtsvorgänger Obama verabschiedete Gesundheitsreform fürchten. Mit Obama beschäftigt sich der Supreme Court im November. Kritik gibt es darüber hinaus am Zeitpunkt der Nominierung Barretts. Die Demokraten hatten gefordert, dass erst der Sieger der Präsidentenwahl die Ginsburg-Nachfolge regeln soll, wie es in solchen Fällen bisher üblich war.
Und was das Ganze nun bedeutet, was vielleicht auch das System jetzt offenbart, dazu haben wir Sebastian Hesse in Washington um seine Meinung gebeten.
Ja, es ist ethisch tatsächlich höchst fragwürdig, so kurz vor einem möglichen Regierungswechsel noch eine Verfassungsrichterin auf Lebenszeit zu installieren. Aber mal ehrlich, welcher demokratische Präsident hätte der Versuchung widerstanden? Der Jubel an Trumps Wählerbasis zeigt, was für ein Wahlkampf-Coup der angeschlagene Präsident 6 Wochen vor dem Urnengang gelandet hat. Die Demokraten schauen ohnmächtig zu und schäumen. Die gleiche Konstellation ist aber auch mit umgekehrtem politischen Vorzeichen denkbar. Der Grund: Das System lädt geradezu dazu ein, dass die eigentlich unabhängige Justiz zum Instrument tagesaktueller Parteipolitik wird. Entsprechend sollten es die Demokraten nicht dabei belassen, sich an der Person Coney Barrett abzuarbeiten. Trumps Triumph hat weit über diese Personalie hinaus eine der größten Schwächen des amerikanischen Systems offenbart. Dadurch, dass Richter am Supreme Court auf Lebenszeit berufen werden, ist es rein dem Zufall überlassen, welcher Präsident wie viele Mitglieder des 9-köpfigen Gremiums ins Amt bringen kann. Während der einen Präsidentschaft scheidet möglicherweise kein einziger Verfassungsrichter aus dem Amt durch Rücktritt oder Tod, während der nächsten Präsidentschaft sind es dann gleich mehrere. Trump hatte unwahrscheinliches Glück, gleich 3 oberste Richter in nur einer Amtszeit nominieren zu können. Reiner Zufall, wohlgemerkt. Auch wenn dieser umstrittene Präsident im November abgewählt wird, dass er 1/3 der obersten Richter mit Konservativen neu besetzen konnte, wird die USA vermutlich noch für Jahrzehnte prägen. Solche Schieflagen zu beseitigen, da liegt doch der eigentliche Handlungsbedarf. Wenn sich also das Supreme Court-Trauma, das das liberale Amerika gerade durchlebt, nicht wiederholen soll, dann muss das System gerechter und fairer werden oder zumindest berechenbarer, wie in Deutschland. Bei uns ist die Amtszeit der Verfassungsrichter auf 12 Jahre begrenzt, danach ist Schluss und es gibt die Altersgrenze von 68 Jahren. Doch wer in den USA könnte sich an eine solche Mammutreform wagen? Bei den Supreme Court-Nominierungen ist es schließlich wie beim umstrittenen Wahlmännersystem. Mal profitieren die einen, mal die anderen. Vielleicht kommt es ja ohnehin ganz anders. Und Trump sowie seine Anhänger sind ganz schnell desillusioniert von Amy Coney Barrett und ihren künftigen Kollegen. Der oberste Gerichtshof ist ja längst nach rechts gekippt, allein durch die ersten beiden Neuzugänge unter Trump. Diesen Sommer erst gab es mehrere Supreme Court-Entscheidungen, die gar nicht im Sinne der Republikaner waren. Trump twitterte daraufhin erbost: Haben Sie auch den Eindruck, dass die am obersten Gerichtshof mich nicht mehr mögen? Diese dreiste Erwartungshaltung, dass von ihm nominierte Richter sich aus Dankbarkeit als politische Erfüllungsgehilfen revanchieren, die ist unvergleichlich skandalöser noch als das anrüchige Timing jetzt bei der Nachbesetzung von Ruth Bader Ginsburgs Stelle. Amy Coney Barrett wird zwar politisch misstrauisch beäugt, aber ihr juristischer Leumund ist tadellos. Vielleicht braucht es eine Konservative von Trumps Gnaden, um klarzustellen, dass politische Allmachtsfantasien immer noch an Amerikas Justiz abperlen.
Sebastian Hesse kommentierte: In der Unruheregion Bergkarabach im Südkaukasus ist die Gewalt zwischen den verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan eskaliert. Es gab Tote und Verletzte. Beide Länder verhängten das Kriegsrecht. Die Lage ist nicht zuletzt wegen kaum zu überprüfender Informationen unübersichtlich. Zum aktuellen Stand aus Moskau, Tilko Gries.
Armenien und Aserbaidschan werfen sich gegenseitig vor, in den Morgenstunden mit den Angriffen begonnen zu haben. Einig sind sie sich nur darin, dass Panzer, Artillerie und auch Hubschrauber eingesetzt wurden. Ein aserbaidschanischer Helikopter und einige Panzer seien zerstört worden. Aus der mit Armenien eng verbundenen Republik Bergkarabach, die international nicht anerkannt ist, werden auch tote Soldaten gemeldet. In der umkämpften Region wurden nach verschiedenen Angaben zudem mindestens 2 Zivilisten, eine Frau und ein Kind getötet. Auch dort soll es Verletzte geben. Die Zahlen sind von außen nicht zu überprüfen, weil es an unabhängigen Quellen in der Region fehlt. Gleichzeitig begannen beide Seiten mit ihren jeweiligen Informationskampagnen. Die armenische Seite verbreitete Bilder, wie aserbaidschanische Panzer zerstört wurden. Ähnliche Aufnahmen veröffentlichte auch Aserbaidschan. Baku meldete am Nachmittag zudem, auf von Armenien kontrolliertem Territorium 7 Siedlungen eingenommen zu haben. Dies entspreche nicht der Wahrheit, widersprach Jerewan. Die Präsidenten von Armenien und Aserbaidschan wandten sich in Ansprachen an ihre Länder. Armenien und Bergkarabach verhängten das Kriegsrecht und ordneten die Mobilisierung ihrer Streitkräfte an. Ähnliches wurde für einige Provinzen in Aserbaidschan entschieden. Der armenische Journalist Artur Khachaturian ordnet im unabhängigen russischen Sender Dosht aus seiner Sicht ein. Diese Zusammenstöße und die Eskalation haben einen beträchtlichen Umfang. Nach Berichten von der Front, der Zahl von schweren Waffen, die dort nach armenischen Meldungen verwendet wird, kann man beurteilen, diese Eskalation ist sehr ernst. Noch ist es jedoch schwierig, einen Vergleich mit dem Jahr 2016 zu ziehen, als der sogenannte viertägige Aprilkrieg begann. 2016 starben Dutzende Menschen. Bergkarabach wurde in der Sowjetunion administrativ als Teil des muslimisch geprägten Aserbaidschan behandelt. In der umstrittenen Bergregion lebten und leben vorrangig christliche Karabach-Armenier. Schon Ende der 80er Jahre verschärfte sich der Konflikt und mündete in einen Krieg, in dessen Folge Zehntausende Menschen starben, Hunderttausende wurden vertrieben. Armenien hält seitdem einen Teil des aserbaidschanischen Territoriums besetzt. Bergkarabach erklärte sich für unabhängig. Ein von Russland vermittelter Waffenstillstand ist seit 1994 immer wieder brüchig. Es gibt keinen Friedensschluss zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Die Menschen in Belarus trotzen weiter der Gewalt und Einschüchterungsversuchen ihrer Staatsmacht. In der Hauptstadt Minsk fanden sich am Nachmittag erneut tausende Demonstranten zu Protesten gegen den umstrittenen Staatschef Lukaschenko ein. Nach dessen quasi ins Geheim erfolgten Vereidigung am vergangenen Mittwoch hatte die Opposition die Proteste diesmal als Amtseinführung der wahren Präsidentin durch das Volk deklariert. Oliver Schosch verfolgt von Berlin aus die Ereignisse in Belarus.
Es sind wieder Zehntausende Menschen auf den Straßen. Neben einem Denkmal in der Innenstadt von Minsk sollen sich rund 30.000 versammelt haben. Es gab bereits Dutzende Festnahmen. Videos zeigen behelmte Sicherheitskräfte, die mit Stöcken auf Demonstranten einschlagen, die sich mit Fäusten wehren. Und immer wieder werden Demonstranten gepackt und in Busse gezerrt. Viele Menschen tragen Plakate mit dem Bild der in Litauen im Exil lebenden Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja. Auf einem großen Transparent steht: Unsere Antwort, Sveta ist Präsidentin. Das Land braucht politische Veränderungen. Kurz gesagt, wir brauchen eine neue Präsidentin. Es tut mir weh, dass meine Oma von den Faschisten befreit wurde und ich jetzt diese Freiheit verloren habe. Ich kann nicht frei durch die Stadt laufen. Die Sicherheitskräfte fangen auch Frauen ein. In unserem Land gibt es keine Meinungsfreiheit. Svetlana Tichanowskaja hatte sich per Videobotschaft zu Wort gemeldet und den Belarussen gedankt, dass sie weiter durchhalten und auf der Straße sind und nun ein Zeichen dafür setzen würden, dass das Land einen anderen Präsidenten wolle als Lukaschenko. Mit dieser Präsidentenkür durch das Volk zeigen sie ihren Willen. Es ist ein Fest und ein Fest sollte nicht mit Verhaftungen, Verfolgungen und Gewalt enden. Die sogenannte Präsidentenkür durch das Volk ist eine Reaktion auf Lukaschenkos spontane, unangekündigte Präsidentenvereidigung am Mittwoch. Sie wird von EU-Ländern wie Deutschland nicht anerkannt. Lukaschenko sprach am Mittwoch vor Soldaten und richtete dabei auch indirekt drohende Worte an die Demonstranten. Sie, die Sie hier vor mir stehen, begreifen, dass Sie den Frieden auf diesem Flecken der Erde hier verteidigt haben. Das verstehen aber leider nicht alle Belarussen. Aber Sie werden es sehr bald verstehen. Sie prüfen gerade unsere Stärke. Sie versuchen, das Land zu spalten und Chaos zu sehen. Aber es hat nicht funktioniert und es wird nicht funktionieren. Demonstriert wird neben Minsk auch noch in anderen belarussischen Städten wie Brest, Mogilow oder Grodno. In Gomel soll es zum Einsatz von Tränengas gekommen sein.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 und unser Blick richtet sich jetzt in die Schweiz, denn dort war heute quasi super Abstimmungssonntag mit 5 nationalen und zahlreichen regionalen Vorlagen. Die aus Sicht der europäischen Nachbarn brisanteste war eine Initiative zur Beendigung der Personenfreizügigkeit mit der EU. Sie wurde abgelehnt. Katrin Hondl berichtet.
Für die rechtspopulistische Volkspartei SVP ist es eine krachende Niederlage. Wie erwartet stimmte eine deutliche Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer, nach Hochrechnungen 62%, gegen die sogenannte Begrenzungsinitiative. Ein klares Nein also zum Vorhaben der SVP, das Abkommen zur Personenfreizügigkeit zu kündigen und insgesamt einen harten Konfrontationskurs mit der EU einzuschlagen.
Das ist durchaus ein Freudentag, weil man muss das immer in den historischen Kontext stellen. Das zeigt nach all diesen jahrelangen Debatten, die Schweiz steht zum bilateralen Weg und zu einer guten Beziehung mit der Europäischen Union.
Sagt der sozialdemokratische Nationalrat Erik Nussbaumer. Über einen historischen Tag freut sich auf Twitter auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund, ebenso der Präsident des Wirtschaftsverbands Economie Suisse, Heinz Karrer.
Ich bin auf jeden Fall erleichtert. Ich bin insbesondere deshalb erleichtert, weil es so aussieht, dass ein über 60-prozentiges Nein zustande kommt. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig.
Economie Suisse-Chef Karrer war extra länger als geplant im Amt geblieben, um gegen die SVP-Initiative zu kämpfen. Zusammen mit einer breiten Koalition aus allen anderen großen Parteien, Regierung, Gewerkschaften und Wirtschaftsvertretern. Ein Ja bei der Abstimmung hätte weitreichende Folgen gehabt. Denn die Kündigung des Abkommens zur Personenfreizügigkeit hätte auch das Aus bedeutet für alle anderen bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU. Der Zugang zum europäischen Binnenmarkt stand auf dem Spiel, mit verheerenden Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft und den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger. So warnten die Gegner, mit Erfolg beim Schweizer Stimmvolk. Nur in sehr wenigen Kantonen, darunter dem Tessin, stimmte eine Mehrheit für das Ende der Personenfreizügigkeit. SVP-Präsident Marco Chiesa kommentierte die Abstimmungsniederlage der Rechtspopulisten als Folge eines ungleichen Kampfes.
Es war ein Kampf David gegen Goliath, aber es ist ein Kampf nicht nur für unsere Partei, sondern für unser Land. Ich denke schon, dass auch in Zukunft eine maßlose Einwanderung muss noch thematisiert sein.
Man wolle nun weiterkämpfen gegen Zuwanderung und für weniger Nähe zur EU, heißt es bei der SVP. Nach dem klaren Bekenntnis der Schweiz zur Personenfreizügigkeit ist die nächste Herausforderung nun das geplante Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Eine Art gemeinsames Dach für die bilateralen Verträge.
Heute ist die Zahl der bekannten Infektionen in Deutschland um 1.411 gestiegen, teilte das Robert-Koch-Institut mit. Zum Vergleich, vor einer Woche gab es eine Zunahme der Corona-Infektionen um 1.345. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 summiert sich bislang auf 9.457. Und am kommenden Dienstag will sich ja Bundeskanzlerin Merkel mit den Länderchefs darüber austauschen, was für eine einheitliche Linie es möglicherweise gibt oder ob es wieder Verschärfungen gibt oder ob jeder seine eigene Sache macht. Die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Sachsen haben sich heute schon mal gegen Verschärfungen ausgesprochen. Marcel Heberlein fasst zusammen.
Sachsen-Anhalt verfolge weiter seinen eigenen Weg, erklärte Ministerpräsident Haseloff. Die Infektionen dort gingen zwar leicht nach oben, sie seien aber noch nachverfolgbar. Auch Sachsens Regierungschef Kretschmer will keine neuen Verschärfungen. Er setze auf Freiwilligkeit statt Zwang, erklärte Kretschmer in der Bild am Sonntag. Der Städte- und Gemeindebund dagegen fordert, dass die Maskenpflicht ausgeweitet wird. Auf alle öffentlichen Orte, an denen der Abstand nicht eingehalten werden kann. Hauptgeschäftsführer Landsberg sprach sich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe auch dafür aus, dass die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern begrenzt wird. Auf maximal 50 Personen pro Feier bundesweit. Das Robert-Koch-Institut sieht in privaten Zusammenkünften den Hauptgrund für den aktuellen Anstieg der Infektionszahlen. In der Welt am Sonntag erklärte RKI-Chef Wieler, die Menschen steckten sich im Moment vor allem bei Partys, Hochzeitsfeiern, Beerdigungen oder Gottesdiensten an. Das Risiko, sich bei der Arbeit anzustecken, sei bisher nicht so hoch. Es habe zwar sehr spektakuläre Ausbrüche gegeben, aber nicht sehr viele, sagte der RKI-Chef.
Und nicht regelkonform sozusagen gefeiert wurde, auch in Hamburg auf St. Pauli. Das hat jetzt Konsequenzen. Mehrere Läden sind von Behördenmitarbeitern geschlossen worden. Aus Hamburg dazu Susanne Röse.
Mitarbeiter vom Bezirksamt Mitte haben bis in die frühen Morgenstunden 12 Gaststätten auf St. Pauli überprüft. Begleitet wurden sie von der Polizei. In 8 Etablissements auf der Reeperbahn und der Großen Freiheit wurden laut Polizei teils gravierende Verstöße gegen Corona-Auflagen festgestellt. Unter anderem trug das Personal Masken nicht vorschriftsmäßig. Offenbar waren auch Kontaktlisten nicht ordnungsgemäß geführt. 8 Bars mussten schließen, ebenso ein Sexclub, in dem zuvor eine Fetischparty aufgelöst worden war. Gestern musste das Restaurant Clouds in den Tanzenden Türmen auf der Reeperbahn wegen eines Corona-Verdachts im Umkreis eines Mitarbeiters vorsorglich für 2 Tage schließen. Wenn die Tests aller Beschäftigten negativ ausfallen, soll das Restaurant morgen wieder öffnen.
Und jetzt sind wir schon beim Sport und dafür ist Henrik Lückhoff bei mir im Studio.
Zunächst ein Halbzeitergebnis aus der Fußball-Bundesliga. Im 2. Sonntagsspiel steht's zur Pause zwischen Freiburg und Wolfsburg 1:1. Und damit zur großen Überraschung an diesem Bundesliga-Sonntag. Der FC Bayern München hat verloren zum ersten Mal in diesem Jahr, zum ersten Mal seit 10 Monaten in Hoffenheim mit 1:4. Auch Bayerns Thomas Müller hat mit dieser Niederlage nicht gerechnet.
Ich hatte eigentlich vor dem Spiel nicht das Gefühl, dass dieser Moment heute kommt. Wir haben uns eigentlich ganz gut gefühlt, aber auf 90 Minuten gesehen, denke ich, hat man es dann nicht verdient, dann eben das Spiel noch unentschieden zu bestreiten oder vielleicht sogar noch zu gewinnen.
Schlechte Stimmung also heute in München und schlechte Stimmung auch bei Schalke 04. Die Schalker haben sich nach 18 Spielen in Serie ohne Sieg von Trainer David Wagner getrennt. Das 0:8 in München vergangene Woche und das 1:3 gegen Bremen gestern haben das fast zum Überlaufen gebracht. Wer wird jetzt Wagners Nachfolger? Mit dieser Frage hat sich unser Schalke-Experte Jan Wochner beschäftigt.
Also Schalke hat auf jeden Fall gesagt, dass der Nachfolger in den kommenden Tagen präsentiert wird. Alle Namen, die jetzt aber gehandelt werden, sind nicht bestätigt. Also wir sprechen hier über Gerüchte. Sandro Schwarz, der Ex-Mainz-Trainer, wird immer wieder genannt. Marc Wilmots hat natürlich eine Geschichte auf Schalke, hat den UEFA Cup 1997 mit der Mannschaft gewonnen. Ralf Rangnick, Ex-Schalke-Trainer, ist auch so ein Name, der immer wieder gehandelt wird. Der war ja zuletzt in Leipzig tätig und das wäre schon ganz interessant, denn Schalke spielt am kommenden Wochenende in Leipzig. Schwere Aufgabe für den neuen Trainer, wer auch immer es wird.
In der Formel 1 stand heute der große Preis von Russland in Sotschi an. Jens Gideon fasst das Rennen für uns zusammen.
Zweiter Saisonsieg für den Teamkollegen des WM-Spitzenreiters. Valtteri Bottas profitierte von einem Regelverstoß, den Lewis Hamilton schon vor dem Rennen begangen hatte. Der Mercedes-Chefpilot ist für illegale Startübungen mit einer Zeitstrafe von insgesamt 10 Sekunden belegt worden und deshalb vor rund 30.000 Zuschauern in Sotschi nur Dritter geworden. Platz 2 ging an Red Bull-Pilot Max Verstappen. Chancenlos waren einmal mehr Ferrari und Sebastian Vettel. Platz 13. Der viermalige Weltmeister ist damit schon zum fünften Mal in dieser Saison ohne WM-Punkte geblieben.
Und noch zum Tennis. Der Russe Andrei Rublev hat das Turnier am Hamburger Roten Baum gewonnen. Er setzte sich im Finale in 3 Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland durch.
Und ich finde super, dass Schalke jetzt schon beiden Trainer haben will und nicht erst kommendes Jahr. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info.